Guten Morgen. Wer ist schon mal auf einen Baum geklettert? Also auch nicht in einem Kletterwald, sondern so richtig händig auf einen Baum geklettert. Ja, es sind schon ein paar. Schade, dass die Kinder alle jetzt schon weg sind. Dann müsste ich ja noch ein paar Hände mehr gewesen. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an eine Sache aus dem Kindergarten damals, wo ich gerne auf einen bestimmten Baum geklettert bin. Durften wir eigentlich nicht auf diesen Baum, aber Kinder machen ja immer das, was sie nicht dürfen. Ja, und heute möchte ich auch über eine Person sprechen, die auf einen Baum geklettert ist. Auch wenn diese Person relativ klein war im Vergleich, war es doch ein erwachsener Mann. Und wahrscheinlich wissen jetzt schon viele, von wem ich spreche. Und zwar rede ich von Zachäus. Zachäus war ein Oberzöllner. Den Beruf des Zöllners gibt es heute immer noch. In Deutschland nennt man das Zollbeamte heute. Und die kennt man eher vom Flughafen. Das sind dann die Leute, die das Gepäck durchsuchen und kontrollieren. Damals waren Zöllner Personen, die im Auftrag der römischen Besatzungsmacht Steuern und Zollabgaben eingezogen haben, zum Beispiel an Stadttoren und Märkten und sowas. Dabei haben die Zöllner allerdings nicht nur das eingezogen, was quasi im Tarif stand, sondern die haben noch immer was draufgeschlagen und die Leute ja wirklich abgezockt und in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Deswegen waren Zöllner nicht gerade beliebt, um nicht zu sagen, sie waren verhasst bei den Juden. Das sehen wir im Neuen Testament immer wieder, dass Juden, dass Zöllner, ja, die werden sehr häufig zusammen mit Sündern und Huren genannt. Oft heißt es im Neuen Testament Zöllner und Sünder oder Zöllner und Huren, werden in einem Atemzug genannt. Zachäus war ein Oberzöllner, also quasi der Chef von Zöllnern, vielleicht sogar der Oberzöllner immer ganz Jericho, das wissen wir nicht. Und als Oberzöllner hat er natürlich dann auch wiederum Gebühren verlangt von den Unterzöllnern. Und ja, wir lesen ja in Vers 2, dass er reich war. Und ja, in Vers 3 und 4 lesen wir über Zachäus Folgendes. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah, denn er sollte dort durchkommen. Zachäus will Jesus sehen. Aber warum will er das? Kann man sich erstmal fragen. Als erstes muss man dazu wissen, was kurz vorher passiert ist. Denn kurz vor diesem Ereignis gab es noch ein anderes Ereignis, was wir auch in der Bibel haben. Und zwar in Lukas finden wir das genau einen Absatz vorher, das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Da war Jesus noch auf dem Weg nach Jericho, kurz vor der Stadt, und da hat er einen Blinden geheilt. Und ja, diese Nachricht hat sich damit sicher sehr schnell in der ganzen Stadt verbreitet, wodurch dann die ganzen Leute auch dahin gegangen sind zu Jesus, und auch so wird Zachäus von Jesus erfahren haben, dass er da ist. Und natürlich war es dann auch bei Zachäus erstmal Neugier, wer denn da kommt. Oder, wenn Jesus war ja allgemein bekannt eigentlich in Israel. Aber erstmal die Neugier, da kommt Jesus, mal gucken, was da so los ist. Vielleicht passiert ja noch was Spannendes. Aber ich persönlich glaube nicht, dass es sich einfach nur um eine allgemeingültige Neugier gehandelt hat bei Zachäus, wie bei vielen anderen. Wenn wir nämlich die weiteren Verse sehen, wie er dort auf Jesus reagiert hat und was da passiert ist, dann war das keine normale Neugier, sondern ich vermute, dass Zachäus hier auf der Suche nach etwas war. Nach was wusste er vielleicht nicht mal selbst und dass er auf der Suche war vielleicht auch nicht. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns nochmal die Situation von Zachäus vor Augen führen. Zachäus war ein erfolgreicher Unternehmer, er war reich, er hatte viel Besitz. Er konnte sich vermutlich sehr vieles leisten, was es damals für Geld zu kaufen gab. Aber die Frage ist, war er damit glücklich? Der Text sagt dazu erstmal nichts, so viel schon mal vorweg. Aber wir können davon ausgehen, dass er zum Beispiel auch nicht so viele Freunde hatte. Denn wir wissen ja, dass er Zöllner war und Zöllner waren berufsbedingt nicht beliebt in Israel. Das heißt, so von denen, die keine Zöllner waren, die wollten mit den Zöllnern eigentlich gar nichts zu tun haben. Und da er Vorgesetzter der Zöllner war, hat er bei den Zöllnern vielleicht auch nicht gerade so viele Freunde. Dann war er noch ein kleiner Mann. Kleine Menschen haben es in der Gesellschaft ja leider nicht ganz so einfach, ernst genommen zu werden. Es wird damals nicht viel anders gewesen sein als heute. Und ja, auch unabhängig von seinem Beruf, hört man auch heute immer wieder von reichen Menschen, also Menschen, die wirklich viel Geld haben, die sich alles kaufen können, was für Geld zu haben ist, dass sie damit eigentlich gar nicht so glücklich sind. Oder dass das Geld an sich nicht das ist, was glücklich macht. Für den Otto-Normalbürger, so für Menschen wie uns, so für die meisten Menschen, ist es im Leben ja häufig ein Ziel, möglichst viel Geld zu machen, möglichst viel Besitz zu erlangen, weil das ein Statussymbol ist. Aber wirklich nachhaltig glücklich macht das nicht. Da kann man die reichsten Menschen der Welt fragen, die werden alle das Gleiche sagen. Noch unabhängig vom Geld habe ich schon in vielen Zeugnissen von Christen gehört, dass sie in ihrer Zeit vor ihrer Bekehrung zwar vielleicht alles hatten, ein tolles Haus, einen tollen Ehepartner, Auto, Familie, jedes Jahr ein teurer Urlaub, was auch immer, schöne Hobbys, dass sie vielleicht alles hatten, aber doch irgendwie was gefehlt hat. Irgendwas war da, was nicht gepasst hat. Vielleicht kennst du das Gefühl, ja. Eigentlich hast du ein erfülltes Leben, hast alles, was du brauchst, was du dir wünschen kannst, aber irgendwas fehlt. Und egal, was du machst, was du dir noch kaufst, noch leistest, ein noch besseres Haus, ein neues Auto, noch besserer Urlaub, es ändert nichts daran, dass irgendwie was fehlt. Und du bist auf der Suche nach dieser Erfüllung, nenne ich das jetzt mal. Aber du weißt nicht, wo du sie finden sollst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Zachäus in einer ähnlichen Situation war. Ich meine, er hat sich ja schon zum Oberzöllner hochgearbeitet und sich auf eine vorgesetzten Position hochzuarbeiten, das ist was Außergewöhnliches, weil normalerweise kommen ja auf viele Mitarbeiter nur sehr wenige Vorgesetzte. Und ja, er konnte sich viel leisten, er war reich, aber die Beliebtheit hat es zu wünschen übrig gelassen. Und jetzt hat er von Jesus gehört. Jesus, ein Rabbi, also ein geistlicher Lehrer. Für Zöllner waren solche Menschen unerreichbar. Zöllner, das waren die Sünder unterster Schublade. Und geistliche Lehrer, Rabbis, das waren die, die ganz oben waren. Da gab es keine Begegnung dazwischen. Aber Jesus war anders. Jeder, der sich in der Geschichte damals ein bisschen auskannte oder in den Nachrichten, sage ich mal, der wusste, dass Jesus kein Problem damit hatte, mit Zöllnern und Sündern Umgang zu haben. So hatte er mit Matthäus sogar einen ehemaligen Zöllner in seinem engsten Gefolge bei seinen 12 Jüngern. Und die Pharisäer haben sich auch ständig darüber aufgeregt, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern und solchen Leuten Umgang hatte. Und jetzt hörte Zachäus, dass dieser Jesus nach Jericho kommt. Ich möchte nochmal Vers 3 und 4 vorlesen. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah, denn er sollte dort durchkommen. Zachäus war klein. Also er war zu klein, als dass er in dem Gedränge irgendwas sehen konnte. Die Leute waren größer als er. Wenn er hinten stand, hat er nichts gesehen, außer Rücken. Und gut, wahrscheinlich konnten die meisten Leute dort nichts sehen in diesem Gedränge. Es war ja nicht so wie heute, wenn ein Promi irgendwo zu Besuch ist. Wenn heute ein Promi zu Besuch kommt irgendwo, dann wird der rote Teppich ausgerollt, Absperrgitter werden aufgestellt, überall stehen Sicherheitsleute, dass keiner zu nah an den Promi rankommt. Der Promi kann schön winkend und lächelnd und Autogramme gebend da durchgehen. Aber so war das damals nicht. Wir haben in den Evangelien ein anderes Ereignis, wo Jesus eine blutflüssige Frau heilt, also eine schwerkranke Frau. Und da sehen wir, dass es dort ziemlich ruppig zuging. Und das wird hier bei Jericho nicht viel anders gewesen sein. Alles hat gedrängelt und gedrückt und man kam kaum durch. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie damals, als ich zur Schule ging, wenn nach Schulschluss quasi alle zum Bus wollten und sich dann versucht haben, 80 pubertierende Jugendliche gleichzeitig durch diese eine Bustür zu drängen. Das funktioniert nicht so gut. Und ja, wer damals bei Jesus nicht in erster Reihe stand, der hatte vermutlich Schwierigkeiten, auch Jesus überhaupt zu erkennen in der Menge. Denn da kam ja nicht nur Jesus durch als fremder Mann, sondern da waren auch noch die 12 Jünger als fremde Leute und dann noch Dutzende Leute, die Jesus auch immer hinterhergelaufen sind. Also wenn du da nicht in erster Reihe standest, wusstest du wahrscheinlich auch noch nicht mehr, wer von denen ist denn jetzt überhaupt Jesus. Aber Zachäus wollte ihn sehen. Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. Und er hat sich jetzt nicht in die Menge gestürzt, wie alle anderen. Als kleinere Person hätte er sich vielleicht sogar gut unten durchquetschen können. Aber er hat einen besseren Plan gehabt. Er läuft etwas voraus, klettert auf einen Baum, um da Jesus sehen zu können. Aber warum macht er sich jetzt diesen Aufwand, auf einen Baum zu klettern? Wir sehen hier, das war ein Maulbeerfeigenbaum. Die haben tendenziell niedrig anfangende Äste, also da kann man relativ gut draufklettern, je nach Modell. Also Modell des Baums meine ich. Aber seltsam ist das allemal. Und ich denke mal, auch damals war das seltsam. Wenn ich meine, wenn heute jetzt plötzlich jemand hier vorne auf den Baum klettert, da würden auch erstmal alle komisch gucken. Deswegen denke ich auch, dass bei Zachäus mehr als nur einfache Neugier war. Gut, den Spott, den hatte Zachäus sowieso ständig. Dann war das nicht das Problem. Aber er wollte Jesus sehen, koste es, was es wolle. Und dann in den nächsten Versen sieht er Jesus und da lesen wir dann Erstaunliches. Ich lese die Verse 5 und 6 vor. Und als er, Jesus, an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Ich finde es wirklich interessant, dass Jesus Zachäus hier einfach so anspricht. Das sehen wir ganz selten in den Evangelien. Normalerweise, also abgesehen von der Berufung der Jünger, sind immer die Leute zu Jesus gegangen und nicht Jesus aktiv hat die Leute angesprochen. Zumindest nicht, dass wir uns das wüssten. Aber hier hält Jesus an und spricht den Zachäus an, der da oben im Baum sitzt. Und dann auch noch mit Namen. Woher kannte Jesus seinen Namen? Hat vielleicht irgendjemand über Zachäus gespottet, dass der da oben im Baum hockt und Jesus hat seinen Namen aufgeschnappt und wollte wissen, wer dieser komische Kauz da oben ist. Das war es aber nicht. Sondern ich meine, Jesus als Sohn Gottes wusste natürlich, wer Zachäus ist, dass er da oben sitzt, wie er heißt und was es mit ihm auf sich hat. Und ich möchte jetzt etwas vorlesen, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Ihr könnt gerne das Lesezeichen in Lukas lassen, kommen wir gleich wieder zurück hin. Ich lese aus Matthäus 7 etwas vor. Matthäus 7, Verse 7 und 8. Matthäus 7, 7 und 8. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und jetzt wisst ihr, warum ich die ganze Zeit davon ausgehe, dass Zachäus auf der Suche nach etwas war. Jesus hat ihn aktiv angesprochen. Jesus hat quasi sich finden lassen von Zachäus. Jesus hat ihn angesprochen und Zachäus ist ohne zu zögern von dem Baum runtergekommen und hat ihn mit sich sogar nach Hause aufgenommen, einfach so. Wer macht sowas schon mit einem quasi Wildfremden? Und wenn ich mir vorstelle, dass hier unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ich glaube, der ist noch Bundespräsident, vorbeikommen würde und sagen würde, Herr Kunz, ich würde gerne heute bei Ihnen zu Mittag essen. Da würde ich erstmal komisch gucken und fragen, ich kenne Sie zwar, aber ist trotzdem erstmal seltsam. Und hier Jesus, den kannten die Leute wahrscheinlich nur vom Hören, noch nicht mal vom Sehen. Aber Zachäus nimmt ihn direkt auf und zwar mit Freude, lesen wir hier. Zachäus war glücklich darüber, dass sich ein geistlicher Lehrer, ein Rabbi, mit ihm beschäftigt und sich für ihn interessiert. Ich habe eben schon erzählt, was eigentlich so die Stellung von Zöllnern und Rabbis war damals. Und Jesus hat ja nicht gesagt, Zachäus, ich möchte gerne mal dein Haus besichtigen, sondern er hat gesagt, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Jesus hat darauf bestanden, dass er da sein muss. Zachäus war ein Oberzöllner, von den Juden gehasst und auf die gleiche Stufe wie Sünder und Prostituierte gestellt. Und jetzt kommt ein Rabbi vorbei und besteht darauf, mit diesem Oberzöllner Gemeinschaft zu haben. Zachäus wird sich gefreut haben wie ein kleines Kind an Weihnachten. Und dass Zachäus so schnell reagiert hat, zeigt mir einfach, dass er wirklich eine Sehnsucht danach hatte, aus seinem Milieu rauszukommen. Ja, aber natürlich hat nicht nur Zachäus reagiert darauf, sondern auch alle anderen Menschen. Ich lese weiter in Vers 7. Lukas 19, Vers 7. Und als sie es sahen, also die Volksmenge, die Menschen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Hier sehen wir auch nochmal deutlich, welche Haltung die Juden gegenüber Zachäus hatten. Ein sündiger Mann. Er war der Abschaum der Gesellschaft, unterste Schublade, unter der Gürtellinie. Aber Jesus hatte ja damit kein Problem, habe ich ja schon erwähnt. Zum Beispiel war ja der Jünger Matthäus ein Zöllner gewesen. Und ein anderer Jünger, Simon der Zelot, der war, wie seine Bezeichnung sagt, ein Zelot gewesen. Die Zeloten waren gewalttätige Aufständige, die gegen die römische Besatzungsmacht rebelliert hatten. Aber Jesus hatte kein Problem damit, solche Menschen zu berufen. Und aus den Evangelien wissen wir, dass Jesus auch kein Problem damit hatte, mit Samaritanern, die allgemein als unrein galten, und unterhalten zu wirken. Jesus war einmal 2 Tage lang in einer samaritanischen Stadt, hat dort gelehrt, hat sich die ganze Stadt hinterher bekehrt. Und in Matthäus 9, Vers 9 bis 13, das möchte ich jetzt nicht vorlesen, da haben wir eine Begebenheit, wo Jesus den Matthäus zum Jünger beruft und dann auch bei ihm zu Hause ist. Auch da viele Zöllner und Jünger waren. Und Jesus war da auch gerne. Und ich möchte auch noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar, bei den Juden waren ja damals Stammbäume sehr wichtig. Nicht umsonst finden wir in der Bibel haufenweise Stammbäume. Allein in 1. Chronik sind die ersten 9 Kapitel nur Stammbäume. Und auch sonst überall finden wir dort Stammbäume. Mit einer einwandfreien Artentafel konnte man sicherlich von dem einen oder anderen angeben, wenn man sagen kann, hier, die letzten 17 Generationen waren alles gute Leute oder sowas in die Art. Und natürlich war es wichtig für die Abstammung, von welchem der 12 Stämme man kommt. Und wenn man sich mal guckt in Jesus' Stammbaum, hat Jesus erstmal einen super Stammbaum. Sowohl Josef als auch Maria stammten vom König David ab. Und Josef nicht nur irgendwie von David, David hatte viele Kinder, sondern Josef stammte direkt aus der Königslinie ab. Also wenn die Babylonier nicht gewesen wären, wäre vielleicht Josef König geworden von Juda, von Südreich Juda. Also das war mal ein Stammbaum, der war super. Wenn man zumindest nur bis David zurückgeht und nicht beachtet, dass ein paar der Könige daran schuld waren, dass die Babylonier hinterher alles zerstört haben. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, welche Personen vor David in Jesus Stammbaum waren, dann sieht das nicht mehr ganz so ordentlich aus, zumindest aus jüdischer Sicht. Ich möchte jetzt mal ein paar Verse lesen aus Matthäus 1. Ich weiß nicht, ob schon mal ein Stammbaum hier vorgelesen wurde, aber machen wir das mal. Ich lese nicht den ganzen Stammbaum, sondern nur die ersten 6 Verse. Matthäus 1, die Verse 1 bis 6 möchte ich lesen. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Peres aber zeugte Hesron, Hesron aber zeugte Ram, Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König, David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Merkt man schon, dass da was nicht ganz stimmt. Und da gibt es ein paar spannende Sachen, und zwar zum Beispiel diese Tamar, die da genannt wird, von der Juda 2 Kinder bekommen hat. Das war nicht die Frau von Juda, das war die Schwiegertochter. Das hat dann etwas mit Hurerei und Betrug zu tun, dass dann 2 Kinder dabei rausgekommen sind. Das ist auch eine interessante Geschichte, kann man in 1. Könige, glaube ich, nachlesen. Nee, nicht in 1. Könige. Ein bisschen früher, in Mose steht das natürlich. Ein paar Generationen später haben wir dann Rahab. Die kennen vielleicht auch schon einige aus der vorhin erwähnten Geschichte mit der Zerstörung Jerichos. Rahab war eine Kanaaniterin, keine Jüdin, sie war Heide, sie war Prostituierte. Dann eine Generation später haben wir Ruth, eine Moabiterin, also auch keine Jüdin, auch Heide. Und dann steht da was von der Frau des Uriah. Noch deutlicher kann man es nicht machen, dass da was nicht gestimmt hat. Und zwar hat ja der König David mit Bathseba, der Frau, Ehebruch begangen und hat dann, um das zu vertuschen, den Uriah quasi umbringen lassen. Also, wenn man sich mal die Sachen anguckt, ist nicht so schön und die werden auch nicht versteckt hier. Das ist ja, die werden ja wie auf dem Silbertablett präsentiert, diese Fehler. Aber Jesus hatte mit sowas auch kein Problem. Jesus hatte mit Sündern und Heiden und sowas kein Problem. Als Sohn Gottes wäre es für ihn ein leichtes gewesen, den Stammbaum reinzuhalten bis hin zu Adam am Anfang. Und auch während seines Wirkens auf der Erde, während den 3 Jahren, wäre es kein Problem gewesen, sich von solchen Menschen fernzuhalten. Das haben die anderen Juden ja auch irgendwie geschafft. Mehr oder weniger. Aber nein, er hat sich nicht ferngehalten. Er hat ganz im Gegenteil die Gemeinschaft mit solchen aktiv gesucht. Und sowas hat bei Zachäus Eindruck hinterlassen. Dass Jesus sich trotz des allgemeinen Meckerns dann auch und das, was wir hier bei den Volksmengen lesen, das war nicht einfach nur Meckern, das war schon fast ein Aufstand, den die angezettelt haben, dass Jesus trotzdem zu ihm kommt und sich nicht davon abbringen lässt durch die Leute. Ja, sicherlich haben dann Zachäus und Jesus viel miteinander geredet über das Reich Gottes, über ja, Gott und was, worüber Jesus so alles geredet hat. Genau wissen wir das nicht. Und ja, ich möchte einfach mal die Reaktion von Zachäus darauf vorlesen, dann aus Vers 8 in Lukas 19. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe her, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Wir wissen nicht, was Jesus Zachäus genau erzählt hat, aber es wird das Evangelium gewesen sein, in die Richtung. Und das hat Zachäus nicht kalt gelassen. Zachäus hat gemerkt, dass sein tägliches Handeln falsch war, dass er seinen Reichtum nur durch Lug und Betrug aufgebaut hatte. Zachäus hat erkannt, dass er verloren war und eine Rettung nötig war. Und hier sehen wir, wie Zachäus Buße tut, wie er ja bereut, was er getan hat. Und ja, dass er dann mit dem gestohlenen Besitz nicht mehr leben kann am Ende. Ob sein Geld und sein Besitz für dieses Vorhaben gereicht hat, das spielt ja auch gar keine Rolle. Wichtig ist diese Bereitschaft dazu. Zachäus hatte die Bereitschaft, sein Leben komplett zu verändern für Jesus. Ich bin überzeugt davon, dass er das dann auch umgesetzt hat in die Tat, sonst hätten wir das vermutlich hier nicht aufgeschrieben. Wahrscheinlich war Zachäus hinterher der ordentlichste und ehrlichste Zöllner in ganz Jericho. Und wer weiß, vielleicht hatte er als Oberzöllner auch sogar so einen Einfluss, dass dann auch die einfachen Zöllner ein bisschen besser mit den Leuten umgegangen sind. Wer weiß. Aber auf jeden Fall hat Zachäus seine Buße, seine Umkehr zu Jesus ganz deutlich in seinem Leben gezeigt. Da können wir uns definitiv ein Beispiel dran nehmen. Und Zachäus' Handeln blieb dann auch nicht ohne Folge. Und ich meine jetzt nicht die offensichtliche Folge, dass er seinen Besitz weggegeben hat und vielen Menschen geholfen hat damit. Sondern ich meine das, was Jesus anschließend zu Zachäus sagt in Vers 9 und 10. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus verkündet hier, dass Zachäus das Heil bekommen hat. Aber warum hat er es bekommen? Vielleicht nochmal. Vielleicht, weil er imposant seinen Besitz verschenkt hat? Nein, nicht deswegen. Vielleicht, weil er ein direkter Nachfahre Abrahams war. Auch wenn es so klingen mag, auch das nicht. Da haben wir in der gesamten Bibel den Nachweis, dass das niemals ein Grund ist. Nein, er hat das Heil wegen seines Glaubens bekommen. Das sehen wir durchweg durch die Bibel, vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Es ist immer der Glaube, der errettet und das Heil zur Folge hat. Zachäus hat ja einen wahrhaftigen Glauben bekommen. Die Weggabe des Besitzes, die war eine ja, wunderbare Folge dieses neuen Glaubens. Er zeigte einen Glauben, wie ihn schon Abraham gezeigt hat und deswegen auch der Zusammenhang mit Abraham. Abraham hatte ja einen enormen Glauben an Gott, als er bereit war, auf Gottes Befehl hin seinen Sohn Isaak zu opfern, der Sohn der Verheißung war, wo Gott gesagt hat, du wirst Nachkommen haben, so unzählig wie die Sterne. Gott hat dir dieses Opfer hinterher verhindert, weil Abraham diesen Glauben gezeigt hat. Und diesen gleichen Glauben, diesen enormen Glauben hat auch Zachäus hier gezeigt, dass er sein Leben einfach so neu ausgerichtet hat an Jesus. Und genau deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen, um Sünder zu retten. Ich möchte Vers 10 nochmal lesen. Denn der Sohn des Menschen, also Jesus Christus, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Eigentlich sind wir verloren. Eigentlich müssen wir alle nach unserem irdischen Tod in die ewige Verdammnis kommen, wo wir getrennt von Gott in Ewigkeit leiden müssten. Ohne jegliche Hoffnung. Aber Jesus ist gekommen, um uns vor diesem Schicksal zu retten. Wenn man den Menschen heute von der Hölle erzählt, halten viele Menschen das für ein Märchen, weil ein liebender Gott den Menschen so etwas doch niemals antun könnte. weil die Hölle gibt es. Aber es stimmt auch, dass Gott es schrecklich findet, wenn dort auch nur ein Mensch reinkommt. Die Hölle war für den Menschen nie geschaffen. Das war nie so vorgesehen. Und genau deswegen ist Jesus hier auf die Erde gekommen. Genau deswegen ist Jesus bis ans Kreuz gegangen und hat sich hinrichten lassen und hat sich von Gott trennen lassen durch die Sünde und die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten wegen unserer Sünde, hat Jesus ersatzweise für uns getragen, damit wir eben nicht in die Verdammnis kommen, weil Jesus das nicht will, dass wir dorthin kommen. Aber diese Sache hat einen Haken. Also ist nicht wirklich ein Haken, denn es ist eine Bedingung und die ist nur, dass wir an Jesus glauben müssen. Und ich möchte das aus Römer 3 einmal vorlesen. Römer 3 ab Vers 22. Römer 3, Vers 22 bis 26. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Wir brauchen einfach nur an ihn zu glauben, an sein Wort glauben, an die Bibel. Und wenn wir Jesus wirklich erkannt haben, so wie Zachäus, und an ihn glauben, dann passiert es vollautomatisch, dass wir seinen Willen unbedingt umsetzen wollen, dass wir uns nach ihm wirklich ausrichten und nach unserem ganzes Leben. Zachäus hat seinen Besitz gerne und mit Freude abgegeben und mit seinen Mitmenschen geteilt. Das war kein Zwang, das war keine Pflicht, das war Hingabe. In Zachäus sehen wir wirklich eine wundervolle Bekehrungsgeschichte. In Vers 1 und 2 wird uns ein Mann beschrieben, der in der damaligen Zeit der Inbegriff der Sünde war, weit entfernt von jeder noch so kleinen Möglichkeit der Rettung. Aber in Vers 3 und 4 sehen wir dann, wie dieser Mann selbst schon irgendwie wusste, dass das nicht alles ist, sein Leben in Saus und Braus, dass das nicht das Wahre war. Und mit Jesus war da plötzlich jemand, der keine Scheu hatte, ihm zu begegnen. Zachäus' Herz war offen für Veränderung, für wahre Erfüllung. Und Jesus hat das gesehen. Jesus wusste, was Zachäus braucht. Dass sich Zachäus in einem Baum so ein bisschen versteckt hat, hat Jesus nach ihm gerufen. Zachäus, der hat ein bisschen gesucht, aber er hat auch wollte sich ein bisschen fernhalten. Aber Jesus hat ihn gerufen. Und Jesus hat nicht nur nach Zachäus auf den Baum gerufen, sondern er hat bis in sein Herz hineingerufen. Und Zachäus hat diesen Ruf gehört. Und er hat ihn nicht ignoriert. Er hat Jesus aufgenommen. Er hat zugehört. Er hat Jesus Predigten gehört. Und schließlich hat er Jesus dann nicht nur in sein Haus aufgenommen, sondern auch in sein Herz aufgenommen. Er hat erkannt, dass Jesus nicht ein beliebiger Wanderprediger und Wunderheiler war, sondern er hat erkannt, dass Jesus die Botschaft zur wahren Errettung hat. Zachäus hat sein ganzes Leben an Jesus neu ausgerichtet. Und schließlich bezeugt Jesus vor allen Menschen dort, dass Zachäus von nun an ein geretteter Mensch ist. Und dieses Angebot hat Jesus nicht nur an Zachäus gemacht. Dieses Angebot macht Jesus jedem Menschen. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus übergeben hast, dann weiß ich, dass er nach dir ruft. Du darfst diesen Ruf gerne annehmen. Du darfst Jesus gerne in dein Herz aufnehmen. Ja, ich möchte schließen mit dem Psalm 117. Lobt den Herrn alle Nationen, rühmt ihn alle Völker. Denn mächtig über uns ist seine Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Amen.